Los
Yo,
geht's.
yo, 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 yo. Episode 4. Wir sind zurück.
Let's go.
Let's go.
Game Changers Podcast. Real Talk mit meiner Wenigkeit, Mark Nzorcha und
Jakob Johnson.
Yes, sir. Yes, sir. Coole Episode für euch vorbereitet. Heute geht's ein bisschen um Adversity. Also die nicht so guten Zeiten. Wenn es mal nicht so läuft, durch unsere Karriere hinweg. Wollen wir ein bisschen eintauchen, euch ein bisschen Hintergründe geben. Ja, also wird auf jeden Fall tiefgründig, aber zuallererst, Mr. Jakob Johnson, wie geht's dir, Bruder?
Mann, mir geht's gut, aber ich sag dir ehrlich, Mann, ich bin ready. Mein Flug zurück in die USA geht am Sonntag, Mann. Deutschland war cool, man hat Spaß gemacht. Ich hab euch alle lieb, aber es ist Zeit zu gehen, Mann.
Digga, ich fühl dich, Mann.
It's time to go home, bro.
Irgendwann brauchst du auch dein eigenes Bett wieder, Mann.
Ich brauch mein eigenes Bett, Mann. Ich brauch mein Mädchen. Ich brauch Straßen mit weniger Schildern. Ich brauch Straßen, die weiter sind. Ich brauch Leute, die dich nicht so die ganze Zeit angucken und sowas, Bro.
Ja, Digga. Can't
wait.
Ich höre dich, Mann. Erzähl mal, wo geht's denn hin, wenn du wieder zurückkommst?
Erstmal nach Nashville jetzt.
Okay,
nice. Genau, und ich werde in Nashville jetzt trainieren, bis was passiert, bis ich irgendwie Bewegung habe, bis ich Motion habe.
Yes,
bin ich da, einige Jungs trainieren in Nashville mittlerweile, also Kittle und seine ganzen Jungs, Tight End U ist da, genau, das heißt, ich denke, ich werde in der Gegend was machen.
Glaubst du, du würdest als Fullback da vielleicht sogar so Honorary Tight End ein bisschen eingeladen? Weil die haben ja jedes Jahr, machen ihr, wie nett seid, ja, Tight End U, Tight End University.
Ja, Tight End U.
Machen sie da so eine riesen Veranstaltung?
Ich weiß nicht. Ich war ja mal Tight End am College.
Ich kenne ihn ja gut, Mann.
Ja, Bro, klopf, leg mal ein Wort für mich ein, Bro. Klopf mal an.
Naja, auf jeden Fall. Aber ganz kurz, bevor wir einsteigen, wie war es auf der FIBO, Mann? Ich habe gesehen, ihr wart alle am Start, komplettes Bromance-Team. Sah cool aus.
FIBO war krass. FIBO war krasse Experience. Also FIBO ist die Bodybuilding- und Fitnessmesse. Größte Messe, glaube ich, in Europa zu dem Thema. Wir sind dort angekommen morgens. Kasim war am Start. Nice. Dominik Eberle war am Start. Mhm. Tim Hans, Wille Menke war am Start. Tim Hans war am Start, Mann. Und genau, und wir haben da ein bisschen Quatsch gemacht, man, sind einfach durch diese Messe durch. Wir hatten, glaube ich, in 2 Stunden oder 3 Stunden Fenster, um einen Vlog aufzunehmen, der, glaube ich, morgen droppt. Also wenn ihr das Ganze hört, wird dieser Vlog draußen sein. Checkt es aus auf dem Football Bromance Kanal. Wir haben echt viel Spaß gehabt. Wir haben es aber in dem Vlog, glaube ich, nur durch 2 Hallen geschafft von gefühlt 8. Ja.
Ach, krass. Ja, ich das weiß gar nicht, wie ich mir das vorstellen soll.
Mark, yo, das Shit ist der größte Shit, den ich gesehen habe in meinem Leben. Es ist wie wenn du zu so einem, keine Ahnung, wenn du zu Coachella gehst oder sowas, aber halt in einer Messe. So, also du kommst da rein in dieses Messegelände, dann gibt es so Gänge in alle Richtungen zu den verschiedenen Messehallen. Jede Messehalle davon ist eigentlich so groß gewesen, wie ich mir eine ganze Messe vorstelle. Und in jeder Halle ist was Verschiedenes drin. Also wir haben die Bodybuilding- und Nutrition-Halle gemacht. Und wir waren in der Kampfsport- und Footballhalle.
Nice.
Aber dann ESN hatte eine komplett eigene Halle zum Beispiel mit ihren ganzen Influencern. Dann die Geräte hatten eine eigene Halle. Health und Wellness hatte eine eigene Halle. Spa-Sachen hatten eine eigene Halle. Also dieses Figo-Büro-Ding hat auch, und die Leute waren so gehypt darauf, man. Schlange um den Block. Die Leute sind da drin. Die Leute stehen in der Schlange nur um die nächste Schlange zu kommen, die dann in die nächste Halle reingeht, Bro. Yo.
Ey, in welcher Schlange bist du? Ich bin in der Schlange, um in die Schlange zu kommen.
So, aber ich fühle sie auch, weil diese Firmen halt einfach mit Produkten um sich geworfen haben, wie noch was. Also echt, die haben Zeug rausgehauen, Proteinpulver hier, nimm den Shake noch mit, nimm hier ein T-Shirt mit und sowas. Also ist schon auf jeden Fall eine krasse Experience. Ich meine, wir als Ehrenmänner, Lockdown und sowas, gefährlich, weil Tevo-Leggings überall. Also gefühlt ist es so, als Frau kommst du in diese Halle nicht rein, es sei denn, du hast so eine Tevo-Leggings an.
Ehrlich?
Und kennst du die? In USA habe ich die auch noch nicht gesehen. Das sind so Leggings, die dann so Automatic Wedgie noch dazugeben für die Mädels. Ja,
also da ist nichts mehr. Also da siehst du alles sozusagen.
Ja,
exactly.
So, Kinder sind hier. Bind da mal ein Hoodie drum.
Genau.
Einige Legenden. Wir haben Jay Cutler getroffen.
Ja, Alter, weißt du was auch? Jay Cutler hat unseren Post geliked.
Hast
ja, Mann, Alter. Er hat aber Shoutout, Alter, an Game Changers gegeben, Alter. Ja, ich so, was? Ja, auch über 5 Millionen Followers, Alter. Ja, ist auch absolut. Ja,
wenn ihr es fühlt, tut auf jeden Fall mal dem so irgendwie so ein paar Likes und Kommentare da lassen aus Deutschland. Mhm. Weil der hat sich dahingestellt, hat mit uns, glaube ich, eine gute halbe Stunde einfach gelabert über alles Mögliche. Ja, Mann, war sehr korrekt.
Er ist kleiner, als ich gedacht habe.
Ja, aber was es noch scarier macht, weil er ist schon ein guter 1,5 Köpfe kleiner wahrscheinlich als wir alle. Aber gerade bei 230 Pounds, hat er gemeint. Also sieht immer noch.
Ist er eher zum Augenblick. Alter, was ich auch nachgeguckt habe, der Typ ist schon 50, Mann.
Exactly.
Der schaut krass aus.
Ja, und der sieht krass aus und er hat keine großen Beschwerden. Also er hat keine Organprobleme, keine Rückenprobleme und sowas. Aber er hat es auf jeden Fall richtig gemacht. Und also er hat auch gesagt, in seiner aktiven Phase war er 315 Pounds oder 330 Pounds auf diese Körpergröße, weißt du, ich meine?
1,75 vielleicht?
Maximum, vielleicht 1,70, Mann. Das ist
schon heavy, Alter. Ja, aber seine Form, so, ich habe mir auch, als ich gesehen habe, was er unser Ding geliked hat, habe ich mir so ein paar alte Fotos reingeguckt. Ja, der war schon auf einem anderen Level, ey.
Der Typ war ganz, ganz andere Maschine, Mann. Heftig. Ja, aber wie gesagt, FIBO war krass, Mann. ELF hatte da so eine ganze Football-Experience. Patrick war da. Nice. Einige ganze Leute aus dem ELF-Universum waren am Start, Mann. Es war echt sehr, sehr cool. Ich habe noch so einen Ninja-Warrior-Kurs am Ende gemacht.
Ja. Okay, ganz kurz. Du hast das Video gepostet, wie du so den Thor's Hammer gehalten hast.
Yeah.
Wie schwer war das Teil?
Digga, war schon schwer. War schon schwer, aber ich muss jetzt auch mal Real Talk sagen, okay? Vor mir waren so Strongmen dran, ja? Alle versagt nach 20 Sekunden, 30 Sekunden.
Nein.
So. Und dann habe ich schon so ein bisschen das Schwitzen angefangen in der Linie, weil ich gedacht habe, so, okay, ich muss jetzt hier hochgehen. Die Bromance-Kamera ist direkt so in mein Gesicht so und ich tue jetzt von den ganzen Leuten mich blabieren.
Ja,
aber dann kurz mental kurz eingeloggt, ja, richtig gegriffen und einfach gesagt, ich zieh durch. Ich habe das easy halten können. Du siehst ein bisschen an meinem Daumen hier. Es hat so meine Haut verbrannt.
Ja, die Leute Daumen. Zu Hause, ja, er hat da auf jeden Fall eine gute Wunde am Finger.
Beide Seiten, das war jetzt ein bisschen nervig. Ja. Also ich hab da schon richtig Gas gegeben, aber gegen Ende habe ich gemerkt, dass diese Kette, die da unten an dem Hammer dran ist, angefangen hat, immer stärker zu ziehen. Also das klar wird das schwerer.
Bist du stärker geworden oder bist du schwächer geworden?
Nein. Ich sag dir schon ehrlich. Also ich habe auch gedacht, okay, klar, Lactic Acid und sowas, du wirst ein bisschen schwächer. Aber dann so die letzten 10 Zentimeter oder sowas, habe ich so richtig so einen Ruck gemerkt, so der mich so rump nach unten gezogen hat. Ich so, okay, ich sehe, was wir machen. So, die hatten nämlich einen Deal going, hätte ich es noch 20 Sekunden länger gehalten, hätten die mir 500 Euro zahlen müssen.
Ja?
Ja. Und dann haben die natürlich gesagt, so, hey, der hat wirklich die Kraft, zieh da mal ein bisschen dran, mach das mal fertig hier.
Ach, hält dich, Mann. Aber echt, also selbst die Strongman haben kürzer wie du.
Ja, da waren einige Jungs, die breiter aussahen als ich. Und die haben das nicht so lange gehalten. Ja,
Mann. Das ist
Athleten, Athlete.
Ja. Wir
machen was.
Wenn du schätzen müsstest, wie schwer war das Teil?
Also so um die 40 Kilo, 50 Kilo, sowas um den Dreh.
Sozusagen, wie hast du das gehalten? War das ein Curl, Bizeps Curl? Oder?
Ja, es ist also ein Bizeps Curl, ein sehr hoher Bizeps Curl. Ja, genau. Aber was es schwer gemacht hat, war das Grip. Weil der Hammer ist am besten zu greifen nahe an dem schweren Gewicht dran. Genau. Und da ist aber nacktes Metall. Das heißt, deswegen hat es auch meine Hände verbrannt rutschig, und so, damit es rutschig ist.
Ja, nee, aber cool, Mann. Ja, nee, ich habe auf jeden Fall mir das reingezogen. Ich fand es ganz geil, Mann. Aber
nächstes Mal musst du mitkommen, Mann. FIBO.
Ja, ist echt.
Mach es mal einen Kalender für nächstes Jahr.
Ja, lass mal. cool. Wollen wir direkt eintauchen?
Ja, was ging bei dir? Willst du noch was erzählen?
Ja, was geht bei mir? Bei mir geht Chaos, wie immer. Ihr wisst,
Kids.
Wir sind auf dem Endspurt. Meine Frau wird wahrscheinlich in den nächsten 4 Wochen unser drittes Kind auf die Welt bringen. Was zur gleichen Zeit ist, wo meine anderen zwei Kiddos aus der Schule raus sind. Oh. Im Augenblick sind die, oder nicht Schule, sondern Kindergarten sozusagen, die sind von 8:30 bis um 2:30 jeden Tag hier im Kindergarten. Also es gibt uns einfach ein paar Stunden so ein bisschen durchatmen, ein bisschen Ruhe, können wir ein bisschen Sachen erledigen. Wenn das Baby kommt, sind die beiden aus der Schule für Sommerferien in den USA.
Warum macht der Kindergarten Sommerferien?
Es ist genau dasselbe wie Schule. Es ist, Alter, frag mich nicht, Digga. Aber dann musst du euch vorstellen, dann sind gleichzeitig meine beiden Jungs, 5- und 3-Jähriger, die beide absolute Chaoten sind. Ey, das ist Chaos nonstop. Gleichzeitig zu Hause, 24/7, wo wir Neugeborenes zu Hause haben. Also hier in den nächsten, wir bereiten uns vor. Alter,
Sam help,
mental.
Wenn wir ein bisschen meditieren sollen mal am Tag, sag Bescheid.
Ja, Mann, einfach mal so eine Zen-Session, Mann. Mal, Digga, ich brauche, Alter, alle Willenskraft, Alter, die ich kriegen kann. Aber nee, das Krasse ist, dass wir haben halt auch keine Hilfe hier. Das ist ja, nee. Es ist ja nur uns. Wir haben ja keine Familie hier. Wir haben ein paar gute Freunde, aber da kannst du ja auch nicht wirklich denen so mal ein Kind geben.
Nee.
Aber ja, so der Sommer wird auf jeden Fall ein guter Grind, aber sonst alles cool, Mann.
Guter Grind, alles cool.
Der Grind, der ist, real. Grind ist real. Aber dann mache ich natürlich, mache meine Real Estate-Geschichte, ich mache hier und da mal ein paar Businesses. Ja.
Hast du irgendwelche Strategies, wie du die Jungs so auspowern wirst über den Sommer? So?
Ja. Zum Glück. Ich meine, das Krasse ist halt, Texas Sommer sind halt auch kein Witz. Es ist halt richtig heiß, du musst dir also 35 plus Grad jeden Tag. Das Gute ist, wir haben einen Pool.
Beide haben
letztes Jahr schwimmen gelernt und dann jeden Nachmittag, Vormittag werden wir wahrscheinlich einen Babysitter haben, dass sich ein bisschen um die beiden kümmert und dann nachmittags, Alter, lasse ich die im Pool sich auspowern.
Ich gebe dir noch einen Parenting-Tipp, den ich hier in Deutschland gemerkt habe. Bei meiner Familie ist auch fatal viele Kinder. Also ich habe gedacht, es waren viele Cousinen, Cousins in meiner Generation. Nächste Generation ist noch mehr und jetzt meine Cousins und Cousinen haben auch jetzt demnächst alle Kinder. Das heißt, wir sind ein deutscher Familienclan mittlerweile, ja.
Irre, Mann. Und ich habe das von dem Foto gesehen. Irre.
Ja.
Was war das denn? War das 50 Leute oder was?
Ja, das war der Geburtstag von meiner Oma, glaube ich, der 99., 98. jetzt.
Ja?
Ja, ja. Wow. Und ihre ganzen Enkel und Enkelsenkel und Großenkel, ja, ist wild. Aber wie ich gesehen habe, die Eltern, die überleben, die haben ein Tool, die haben im Garten einfach so ein Trampolin stehen.
Mhm.
So, einfach mal ein Trampolin da im Garten haben. Das ist, der Pool ist auch schon sehr stark, aber so dieses Trampolin, die springen dann, die machen Rückwärtssalto, die powern sich aus und dann kommen die rein nach einer halben Stunde oder sowas, dann ist wieder der Pegel ist wieder ein bisschen runtergefahren.
100%. Wir haben selber kein Trampolin im Garten, wir haben eine Mitgliedschaft hier bei einem Trampolinpark.
There you go.
Einmal die Woche, zweimal die Woche. Alter, und die Jungs gehen halt hart, ey.
Ja, natürlich, Mann. Das sind deine Kids, Bro. Die sind so wie du, Bro.
Yeah. Also du musst halt irgendwelche Wege finden, Mann, die auszupowern, Alter. Sonst wird es hart, ey.
Sonst wird es schwer, Mann. Es ist schwer.
Aber es ist cool, Mann. Du musst halt als Eltern, ey, alle Leute zu Hause, die Eltern sind, die wissen es, Alter. You gotta embrace the chaos. Es ist halt einfach, was es ist, weißt du?
Du musst halt
einfach cool damit sein. Es ist nicht immer einfach, aber es, im Endeffekt ist es trotzdem das Schönste und es ist cool. Und wir sind sehr happy damit auf jeden Fall.
Ist doch ein gute Einladung, ein Hindernis, das auf dich zukommt, das du embracen musst.
Ja, genau, das siehst du mal. Es ist Adversity.
Adversity.
Ja, aber ja, du lass direkt ins Thema einsteigen. Das Thema ist, der Widerstand ist zwecklos, das Überwinden von Widrigkeiten, wie wir das gemacht haben. Aber eine Frage, Alter, wo ich direkt einfach mal in den Raum werfen will. Warum glaubst du, ist Hindernisse und Adversity, warum ist es so relevant im Football? Weißt du, was ich meine? Weil ich denke, Football und also ich sage einfach mal Adversity, weil ich finde, das klingt ein bisschen cooler. Was ist so ein schönes Wort für Adversity?
Adversity auf Deutsch.
Das sind einfach die schlechten Zeiten, die du durchmachst, sozusagen.
Ja, also schlechte Zeiten, Hindernisse.
Hindernisse. Widrigkeiten ist jetzt nicht das ist mein Favorite-Wort. Also ich werde wahrscheinlich heute Adversity sagen.
Ja, lass Adversity sagen. Ja. Adversity klingt ein bisschen.
Aber man sagt ja einfach so, Football und Adversity geht so ein bisschen Hand in Hand.
Ja.
Aber wieso ist das? Was?
Du hast recht. Zum ersten Mal ist eine krasse Observation, weil im Fußball hast du ja eigentlich auch, du hast ja immer, egal was du machst im Leben, hast du Adversity, hast du Hindernisse, die kommen, hast du schlechte Zeiten, die kommen. Aber im Football wird schon auch immer sehr viel darüber redet. Mhm. Vielleicht liegt es an der 100% Verletzungsrate, die wir haben über eine Saison. Also es ist nicht eine Frage, ob, sondern wenn. Genau. Was kommt, was du überwinden musst. Und gleichzeitig hat auch ein bisschen so der Weg, den du als Sportler machst. Du musst ja auf dem Football-Weg sowieso, du musst in deiner Season Hindernisse überwinden, du musst während dem Spiel Hindernisse überwinden, du musst aber auch in deiner Karriere Hindernisse überwinden.
100%, ich meine, ja, bin ich auch bei dir. Ich habe mir die Frage selber gestellt und ich habe oftmals so diese Quote gehört, Football is a game of adversity. Was zu deinem Punkt so, du wirst niemals ein perfektes Spiel haben. Du wirst niemals ein perfektes Training haben. Wie du sagst, Verletzungsrate ist 100%ig. Egal, wie krasses Game du hast, da ist ein falscher Read, da ist ein Interception, da ist ein Missed Tackle. Und oftmals sagt man, im Football ist es einfach, es geht darum, wer am Ende weniger Fehler macht, gewinnt. Nicht, wer das bessere Team ist oftmals, es ist einfach, wer macht weniger Fehler. Das können Penalties sein, das können dumme Entscheidungen beim Quarterback, was auch immer das ist. Also daher sagt man oft so, daher kommt so dieses Sagen, so hey, Football is a game of adversity. Aber ja, es ist krass, aber es ist einfach ein Spiel, wo du es einfach nicht verhindern kannst. Es ist 100%ig, wir haben beide, ich glaube, sehr viel Erfahrungen gemacht in verschiedener Hinsicht mit Adversity. Und da will ich einfach ein bisschen eintauchen, so ein paar Beispiele, wo es nicht so rund lief bei uns.
Wo es nicht so rund lief. Also es ist allgemein so ein Phänomen, dass du, wenn die Leute die Story sehen, die Leute erreicht, was sie über Social Media mitkriegen, die Medien, Dokumentationen etc., das sind ja meistens die Highlights, sind ja meistens die guten Sachen. Da wird vielleicht die schlechte Zeit kurz erwähnt, aber vielleicht haben sechs harte Monate zu einem, zwei guten Monaten geführt. Ja. Ja, aber wenn die Story erzählt wird, dann wird nur über diese zwei guten Monate geredet und über die sechs schlechten Monate, die werden mal kurz im Nebensatz erwähnt. So.
Genau.
Das heißt, wenn ich selber an meine Story denke, ich denke, die erste Adversity, die du im Football face ist, wenn du hier in Europa groß wirst, ist, dass du halt hier bist und du willst darüber. Ja, du bist Punkt. Hier, aber Football findet da drüben statt. Ist eine Form von Adversity, wo du überwinden musst, wo viele Leute sich aussortiert haben. Wenn ich zurückdenke, man, wie viele Jungs ich eigentlich dachte, dass die besser sind als ich, aber die hatten teilweise gar nicht mal den Mut, von drüben zu träumen. Ja, die haben sich gar nicht getraut, überhaupt zu sagen, hey, ich will darüber. So.
Ja, ich will das gar nicht so in my mind machen, und damit ich nicht enttäuscht werde zu fassen.
Genau, auf diese Art und Weise. Ja. Ja. Das ist eine Sache natürlich. Dann in meinem Weg, man, Verletzungen am College, drei Operationen, erstes NFL-Jahr. Ja,
im College?
Ja, im College, ja. Ich hatte nach meinem ersten Jahr im College hatte ich eine Schulter links, glaube ich. Bisschen was? Labrum.
Okay, ja, ja.
Labrum AC-Joint.
Kann ich dir gar nicht auf Deutsch übersetzen.
Ich auch nicht. Labrum, also das ist irgendwo, also Band, Labrum.
Band in der Schulter.
Labrum ist ein Band in deinem Schultergelenk, um deinen Schulterknochen drumherum. Ja. AC-Joint ist so zwischen deinem Collarbone, was ist
genau,
das?
Das ist
Schlüsselbein. Genau. Zwischen deinem Schlüsselbein. Anatomie mit Mark und Jakob, let's go. Zwischen deinem Schlüsselbein und deinem Schulterjoint. Also AC-Joint ist was, AC-Joints und Labrums sind was gerade, glaube ich, in der Defense, das hat ja jeder die ganze Zeit ab und zu oder hier lässt es operieren, mal lässt es nicht operieren, so du spielst durch. Ja. Ich habe das damals nach meinem Freshman-Year operieren lassen, war da dann raus, und wenn du halt so eine Verletzung hast am College, dann tust du das ganze Frühjahr verpassen, tust im Frühjahr sozusagen nur zuschauen. In dem Frühjahr kommen dann schon wieder neue Spieler rein, neue Highschool-Spieler, die auf deiner Position competen, die Reps bekommen. Ist schwer. Ja, ist sehr schwer. Du hast dein Arm ist in der Cast, du kannst deinen Arm 6 Wochen lang gar nicht bewegen, dann nochmal 6 Wochen nur ein bisschen. Ist einiges an Einschränkungen, mentale Challenges, die Reha da durchzumachen. Also ich hatte tatsächlich zwei davon, einmal links, einmal rechts. Ich hatte eine Nasen-OP. Ich habe meine Nase gebrochen.
Oh, shit, mehrmals, ich hab gedacht, Ich habe gedacht, so wie Schönheits-OP.
Ja, also, Bro, also, ich meine, das ist auf Social Media, glaube ich, sowieso so ein Ding gerade, weil die Leute Drake dafür roasten. Ja, Bro, ja, die haben die Nase schon verbessert auch.
Ehrlich?
Also, die haben die repariert, aber die haben die schon nice gemacht, Bro. Geschenkt.
Ja, die haben schon,
ja.
Ein bisschen groß.
Bro, wenn du Bilder von mir siehst, so aus der Scorpius-Zeit, Bro, was meine Nase angeht, ich habe meine Nase in Deutschland minimum 3-4 Mal gebrochen beim Footballspielen, weil ich so einen alten Helm hatte. Aber ich habe nicht gewusst, dass das eine gebrochene Nase ist. So, ich habe halt gedacht, so, okay, ja, das passiert halt mal so. Weißt du, das ist meine Nase weh, okay, egal. Und dann am College, nachdem ich sie mir da gebrochen habe, haben die halt das CT gemacht und haben sie das angeschaut, haben gesagt, yo, das ist voll im Arsch. So, wir müssen. Du kannst entweder jetzt operieren und dann tust du vielleicht ein bisschen besser atmen auch. Oder du musst auf jeden Fall operieren, wenn du fertig bist. Und dann habe ich halt gesagt, Mann. Okay, komm.
Wusste ich nicht.
Komm, und dann habe ich gesagt, wo wir dabei sind, dann mach auch ein bisschen, ja, dann mach Winkel ein bisschen, ja, mach da ein bisschen gerade, ja.
Nice. Ja, ist gut geworden, Mann.
Danke, Bro. Danke,
sieht gut aus. Der ist gut, Mann.
Aber es ist auch, weißt du, diese ganzen Eingriffe, Bro, immer wenn du so eine Operation hast, das ist schon, das ist tough, Bro. Die Tage danach, die Wochen danach, wenn du aus dem Ding aufwachst, weißt du, dann alles angeschwollen und so.
Ja.
Und gerade da sind dann immer so, wo die mentale Seite dann immer kommt. Der physische Pain und sowas, das ist alles eine Sache, damit kann man immer umgehen. Aber der mentale Druck, den man sich so selber macht von, hey, ich verpasse gerade Raps, Jungs werden besser, so ich werde in the dust gelassen. Das ist eigentlich das Schwere von der Reha für mich gewesen immer.
100%ig, Mann. Ja, bei mir, ich habe auch natürlich einige Momente erlebt, Mann, die nicht so cool waren. Ich muss ganz ehrlich sagen, Big Adversity für mich war, ich habe es ja schon öfter erwähnt, dieser Jump aufs College, man, vom deutschen Jugendfootball auf D1-Football war nicht so einfach, weil ich war halt Anführungszeichen the man, so in Deutschland, und dann kommst du dahin und dann bist du halt nobody sozusagen, wo halt echt sich dumm fühlt, weil alles so kompliziert scheint und du nicht mitkommst, du auf einmal nicht mehr einer der Guten bist, nicht mehr ein Leistungsträger. Und wie du sagst, es ist so, alles hat auf jeden Fall mental mich sehr mitgenommen, so, weißt. Und ich habe auch echt, ich habe nicht super viel gespielt meine ersten 2 Jahre auf dem College. Die haben mich halt, ich glaube, mein erstes Jahr, die haben mich direkt auf Outside Linebacker gewechselt. Ich habe ja davor Safety gespielt und das hat mir nicht so getaugt. Ich so, was sollte das denn? Ich bin Safety und
ja.
Da war einfach so viel Veränderung für mich, was ich einfach, natürlich, dann kommt obendrauf, dass ich in einem neuen Land bin, dass ich meine Leute zu Hause vermisse, neue Sprache, mein Englisch war noch nicht so gut, da war einfach echt viel Veränderung in einem kurzen Zeitraum, wo einfach ich so echt so fast so Shutdown hatte, wo ich gedacht habe, Alter, was mache ich hier so, weißt du, das Bock.
Ja.
Das mental hat mich das sehr, sehr mitgenommen. Es war ein großer Ding für mich und dann irgendwann natürlich habe ich die Kurve gekriegt und dann mein Junior Year war so Breakout Year. Aber dann bei den Cowboys, Mann, habe ich auch schon öfter drüber geredet, Mann. Die ersten 2 Jahre bei den Cowboys, Mann, das war wahrscheinlich meine härteste Zeit, Mann. Und ich habe auch nicht im Detail viel drüber geredet bis jetzt, weil, ey, ganz ehrlich, es war echt. Ich erinnere mich auch echt nicht gerne zurück, Mann, dran.
Ja, das ist schwer, über solche Phasen zu reden dann, weil du über die Phase ja ungern nachdenkst und sowas. Ja. Du hast deine Lektion mitgenommen, aber es ging dann weiter.
Ja.
Aber dann so das für Leute aufzumachen und zu erklären, wie du dich dabei gefühlt hast, wie du darüber gedacht hast, das ist nicht das Angenehmste. Ja.
Nee, ist echt nicht. Ich war auf jeden Fall im Loch, Mann, muss ich schon sagen. Mein erstes Jahr, ich kam ja von meiner Verletzung. Die ersten paar Monate mit den Cowboys war okay. Die haben, ich habe gerehabt. Die haben mich, ich hatte mich bis Woche 10 war ich nicht aktiviert. Also ich war auf dieser PUP-Liste, das ist Physically Unable to Perform-Liste. Heißt, ich habe wirklich nur Reha gemacht für die ersten 2-3 Monate, wo ich mit den Cowboys war. Und das Problem ist, dadurch habe ich mich auch wirklich nicht Teil des Teams wirklich gefühlt. Ich war nicht in den Meetings wirklich.
Du bist nicht dabei. Wenn du nur Reha machst, du bist nur so der Guy, der irgendwie, hey, wir kennen dich nicht, wir haben dich nicht spielen sehen.
Vor allem als Junger, weißt du, du bist frisch in der Organisation, also keiner kennt dich wirklich, du kannst nicht wirklich irgendwelche Freundschaften schließen, weil du nicht um die anderen Jungs wirklich viel rum bist. So klar, die anderen Rookies und so, ich war cool mit denen, aber es war auf jeden Fall echt, echt tough so, weil ich habe mich nicht wirklich gefühlt, als wäre ich Teil vom Team in dem Augenblick und dann kam halt obendrauf noch, dass dann später wurde ich aktiviert, also Woche 10, 11 oder was, habe ich dann das erste Mal meine Live-Raps in der NFL bekommen, was sehr cool war, aber ich habe mich nicht gefühlt, als wäre ich wirklich, als war ich ready. Und dann, ich glaube, Coaches-Support habe ich nicht viel bekommen. Das hat mir in den ersten zwei Jahren sehr gefehlt. Und ich habe auch in meinen ersten zwei Jahren, du musst überlegen, das waren damals noch 16 Regular Season Games, also 32 total. Und dann haben wir ein Jahr, wir haben die Playoffs gemacht. Also 33 Spiele, die ich hätte spielen können. Mhm. Ich war active, Digga, für nur 7 Spiele.
God damn.
Heftig, ne? Also ich war natürlich verletzt in der Rookie-Saison. In meinem zweiten Jahr bin ich reingegangen. Ich habe mir in der Preseason ein bisschen was an der Achillessehne gezerrt. Dann war ich auch irgendwie wieder für 3-4 Wochen raus und habe mich dann aber auch erholt. So nach ein, zwei Wochen in die Saison rein, war ich dann auch wieder fit. Aber dann, alter, Coaches hatten mich aufgegeben. Es war echt krass, Mann. Ich war zwar auf dem Active Roster, ich war nie active, also bis auf 5 Spiele war ich nie active am Game Day. Mein Position Coach, fuck, es war tough, Mann. Also teilweise, wie der mit mir geredet hat, so einfach so ein Afterthought. Also ist egal, was der macht.
Ja, ist egal, scheiß auf den.
Und das Ding ist, wenn du als Spieler, wenn du von deinem Coach ignoriert wirst oder nicht gecoacht wirst, dann ist es ein Problem. Weißt du, wenn du hart von dem Coach gecoacht wirst, du weißt, hey, er kümmert sich um mich und er will, dass ich besser werde.
Yeah.
Wenn du nicht gecoacht wirst, das ist das Problem. Dann ist
es ein Problem, wenn die aufhören, mit dir zu reden, dann bist du keine Priorität mehr.
Ja. Genau, null Priorität. Und so war das eben, dass ich, ich war echt ein Punching-Bag, Mann, für das Jahr. Jeden Mittwoch war full padded practice und ich war kein Practice-Squad-Spieler, aber ich war sozusagen so, jeder Tackle-Drill, mag ihn nach vorne, Alter, und von jedem, Alter, bumm, auf die Fresse gekommen. es war schon tough, Mann, Alter. Und auch eben so im Nachhinein, meine Frau hat mir das erzählt, so, boah, du bist jeden Mittwoch, Donnerstag nach Hause gekommen, Alter, du sahst aus, als wärst du einfach, wie sagt man das davor, defeated. Also einfach, ich war durch, Mann.
Ja, Mann.
Und ich habe ganz ehrlich wahrscheinlich auch erst Jahre danach realisiert, wie mental ich einfach echt weg war, Alter, wie das mich einfach echt mitgenommen hat.
Ja, das ist immer was man im Moment meistens gar nicht so mitbekommt. Also wenn du in der Adversity drin bist, dann ist es nicht so meistens, dass du sagen kannst, okay, ja, ich weiß, jetzt bin ich gerade in einem Teil von meinem Leben, der anstrengend ist, sondern du bist einfach in deinem Alltag.
Ja,
du versuchst dein Bestes zu geben, aber dann im Nachhinein wird dir vielleicht klar, so, yo, das war eine fatal harte Zeit und crazy, wie ich da durchgekommen bin.
Mhm, du weißt auch, Alter, wie wir auch, aus welchem Holz wir geschnitzt sind, Alter, du bist tough, weißt du, Kopf runter, durcharbeiten, weißt du, wir sind okay.
Yeah. Yeah.
Und so war das halt damals auch, ey. Ich habe mir das Ding durchgegrindet, aber was halt echt krank war, das war tough, Mann. Aber dann, das Heftige ist ja, dass dann durch dieses Adversity, wie viel besser es auf der anderen Seite geworden ist, weißt du, wo dann der Release kam und dann die Niners mich geholt haben und dann auf einmal, ich so, oh mein Gott, so kann ein Training laufen, so kann ich gecoacht werden, ich darf wirklich spielen, ich kriege eine Opportunity. Weißt du, und das ist nämlich das, wo du ab und zu musst du ja durch Adversity gehen, um auf der anderen Seite wieder rauszukommen und so viel besser dafür zu sein. Weil klar war es tough, aber ich finde, hat mir echt viel beigebracht und über mich selber viel beigebracht. Und dann bist du auf der anderen Seite, kommst du so viel stärker raus.
Also. Ja, weil du warst gezwungen in diesem Moment zu wachsen und Wege zu finden, wie du da diese Situation navigierst, ohne dass du ausrastest, ohne dass du komplett deine Karriere verbrennst, irgendwie einen Coach anschreist oder sowas, ohne dass zu Hause dein Leben zusammenbricht, dass deine Relationship zusammenbricht oder sowas.
Ja.
So, du hast trotzdem noch alle deine Responsibilities irgendwie erfüllen müssen und hast einen Weg gefunden dadurch. Was mich interessieren würde, ist, was waren so deine Coping-Mechanismen oder deine Pillars, auf die du dich gestützt hast. Was hat dich so in dieser schwierigen Phase am Ball gehalten? Oder
ja, auf jeden Fall.
Was hat dich durch die Zeit getragen?
Nee, echt gute Frage, Mann. Natürlich ich habe halt natürlich mein Supportsystem. Damals hatte ich noch keine Kinder, aber meine Frau war immer für mich da. So. Aber ich denke, groß für mich war auch einfach so, du musst das Ziel vor Augen halten, weißt du? So, warum bist du in dieser Liga? Warum bist du aus Deutschland hier rübergekommen? Warum ist es dein Traum? Und einfach so, hey, ich will besser werden. Ich will hoffentlich eventuell, werde ich Spielzeit bekommen. Ich werde die beste Person sein, der beste Spieler, die ich sein kann. Einfach versuchen, dein Mindset so zu shiften von dieser Negativität, wo du gerade durchgehst, was natürlich nicht einfach ist. Ne? Natürlich, Alter, dein Mind versucht dich immer so auszutricksen und sagt, Alter, das ist alles scheiße, gib auf. Aber da musst du halt versuchen, irgendwie diesen Switch zu finden und das Ding umzudrehen und in die richtige Richtung zu lenken. Und ich denke, das hat mich da irgendwie einfach, ja, es hat mich da durchgebracht. Und natürlich, ich will jetzt auch das nicht super negativ reden. Es war tough, aber natürlich gab es auch gute Zeiten, so, weißt du, es war natürlich dann irgendwann, bist du close geworden, so mit deinen Teammates und so, und ich hatte ja schon mal drüber geredet, Sean Lee war ein krasser Mentor für mich, einer meiner Teammates, der mich dann so ein bisschen unter seinen Wing genommen hat und mir viel beigebracht hat, aber im Großen und Ganzen war es einfach echt eine toughe Zeit, aber ich, ganz ehrlich, im rückblickend bin ich trotzdem dankbar dafür, weißt du, weil das eben mir echt so einfach menschlich und einfach für mich selber so viel über mich selber beigebracht hat und hat mich einfach, ich bin dadurch so gewachsen.
Mein NFL Pendant dazu, zu dieser Phase wäre gewesen, wo ich bei New England war. New England war natürlich sowieso krass und war schwer und war anstrengend, aber als ich dann mein Schulterblatt gebrochen habe, also ich habe in meiner ersten Season
Verletzungen, Alter.
Ich habe mein Schulterblatt gebrochen, war dann damit erstmal auf IR, auch out for season. Und während meiner Reha-Phase dann im Januar kam dann Corona, wo wir dann nicht mehr ins Gebäude durften. Mussten einen eigenen Weg finden, wie wir die Reha machen, Equipment zusammenkaufen, etc.
Ehrlich
jetzt? Klar.
Red da kurz drüber mal. Okay. Wie ging das denn?
Ja, du musst überlegen, wir haben nur, glaube ich, von Dezember an, als sobald ich geklärt war von der OP, dass ich wieder Reha machen durfte, waren ich und die ganzen anderen IR-Jungs zu der Zeit, das war bei Yelda Froholt, Gunnar Olszewski.
Yelda Froholt, Mann, Alter.
Ja. Guter Mann. Genau, wir waren mit den Jungs, wir waren zusammen, jeden Tag mit dem Strength Coach, wir haben trainiert sozusagen wie in Phase 1 von OTAs, einfach Woche für Woche also, plus Reha.
Aber schon zusammen alle.
Also wir drei
Social
zusammen.
Social Distancing oder was?
Das war noch bevor Social Distancing. Dann ging noch zwei Monate ungefähr. Form kam langsam zurück. Dann kam Corona. Facility ist zu. Alles ist zu. Credit an den Strength and Conditioning Staff. Die haben uns halt mit so einer App versorgt und haben da die Workouts draufgepackt und so weiter. Haben uns morgens die GPS-Tracker gebracht, dass wir unseren Speed tracken können und sowas. Und haben uns gezeigt, wo wir das ganze Equipment kaufen können, das wir brauchen. Und dann mussten wir halt echt ruckzuck, haben wir zum Glück noch Spots anrufen können, weil ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, als Corona angefangen hat, auf einmal war das ganze alles Trainingsequipment ausverkauft.
Und teuer ausverkauft, weil jeder auf einmal so, ich muss ja noch weiter trainieren. So.
Exactly.
Jeder hat Home Gym angefangen zu bauen.
Also wir haben gerade noch unser Zeug irgendwie recht schnell bekommen dann. Also in der Woche hatten wir unser Gym zusammen, wir hatten Squat Rack da drin, Bench Press, wir hatten Dumbbells. Ein bisschen ein Ding, wo du Gewichte dranhängen konntest für so ein Pulley-System, also wie ein Lat-Pulldown.
Mhm.
Und wir hatten Schlitten. Wir hatten schwere Schlitten, nice. Pull-Sleds. Ja. Mhm. Und dann haben wir einfach dieses Patriots-Programm durchgezogen in der Zeit, konsequent. Und sind dann in diese Corona-Season reingekommen, wo ich sagen muss, diese Corona-Season war schon tough, Bro.
Season war Adversity.
Bro. Exactly. Also wir sind da in New England, weißt du, die Sonne scheint nicht, es ist dunkel, du bist Social Distancing, Maske auf den ganzen Tag in diesem Gebäude drin. Ich meine, ich war schon happy, dass wir arbeiten konnten. Ich meine, wir hatten es bestimmt besser als einige andere Leute.
Mhm,
aber muss auch fair sagen, wenn ich so die Corona-Stories höre von ein paar Freunden von mir, die halt irgendwie Studenten waren in der Zeit, auch nicht schlecht. Ja, irgendwie hier WG-Partys, Underground-Raves, lalalala, während ich da im Stadion spielen muss von niemand. Da ist niemand im Stadion, einfach niemand. Drin, das ist Crickets.
Alter, was? Digga, es war so geil. Ich weiß auch noch, du hast ja dein Touchdown gescored.
Genau, ja.
Niemand. Niemand. Also,
ich score Touchdown in der NFL in Seattle, auch noch in so einem legendären Stadion. Und es ist einfach still. Es ist einfach still.
Ja, es hat sich einfach nicht richtiger gefühlt. Das war so komisch, Mann. Vor allem in Kalifornien, wo halt sehr, sehr, sehr streng die Regeln waren. Bei uns war ja absolut komplett durch die komplette Saison hinweg niemand erlaubt. Null Fans. Manche Stadien hatten, naja, 25%, was auch immer, bei uns.
Null. Ja, wir waren in Massachusetts auf demselben. Aber diese Phase allgemein, weißt du, man, es war so viel Pressure. Ich habe mir selber auch, glaube ich, sehr, sehr, sehr viel Druck gemacht in der Zeit, weil, wie gesagt, ich war schon mal aus Football draußen. Mhm. Ich bin in dieses Ding reingerutscht irgendwie. Jetzt war ich verletzt und da dann einfach nicht versagen zu wollen, ja, da die Chance nutzen zu wollen. Ja, ich habe, glaube ich, in den 3 Jahren dann in New England mir fast, glaube ich, zu viel noch Pressure gemacht, was auch so ein Hindernis sein kann. So, es gibt 100%. Ja eine Adversity, die von außen kommt, es gibt auch so die Adversity, die du dir selber machst, die von innen kommt. 100%. Und das bisschen aufzulösen, konnte ich dann auch danach zurückschauen und sagen so, oh shit, ich habe mir da eigentlich selber fast Steine in den Weg gelegt, durch wie ich über mich selber gedacht habe, wie ich wie viel Druck ich mir gemacht habe. Wenn du das Ganze weglässt, da danach sich du dich um einiges, keine Ahnung, freier bewegen kannst oder freier fühlst.
Ja, yeah, ja. Yeah. Ja, ich bin auch so einer, Mann, Alter. Ich besser geworden, aber ich bin auch auf jeden Fall so ein bisschen, wie nennt man es auf Englisch, Headcase, Mann, wo ich mir oft mal zu viel Stress selber mache, weißt du? Mm. Und im Endeffekt, Stressen bringt ja nichts, weißt du? Du machst dir Sorgen um Sachen, die du weißt nicht, ob das passieren wird oder nicht.
Du weißt es nicht.
Du weißt es einfach nicht.
Du weißt es nicht.
Macht das keinen Sinn, darüber zu denken, weißt du? Einfach passieren, lass auf dich zukommen, dann werden wir damit umgehen. Aber nee, so einfach gesagt wie getan. So. Aber nee, ich war da genauso bei dir, weil ich bin ja selber durch einige Verletzungen gegangen. Mein Kreuzbandriss war natürlich ein großer, wo am Anfang einfach so die Mentalität da war oder wo ich echt gedacht habe, so, ja, ich spiele vielleicht nie wieder Football. Nee, und dann, aber dann natürlich glücklicherweise geschafft, trotzdem noch in die NFL, aber dann was ein großes Ding war für mich, war, ich hatte in meinem viertes Jahr, aber es war bei den Niners, hatte ich Sports Hernia, was so Bauchmuskelriss, wie nennt man, wüsstest du das, wie man das beschreibt?
Ja, also es ist ein Riss in den Bauchmuskeln und was in deinem Bauch ist, drückt sozusagen durch die Muskeln nach außen. Also,
ja, genau so.
Und das ist wie ein Riss in deinen Abs. Auf beiden Seiten.
Beide Seiten gleichzeitig, genau. Und ich habe, das Krasse war es, Mann, ich habe durch die 2018er Saison, was wahrscheinlich eine meiner erfolgreichsten Saisons war, viele Games gestartet dann das Jahr. Ich habe mit ganzes Jahr mit diesem Riss gespielt, mit beiden Seiten.
Auf beiden Seiten.
Und da war eben auch so ein Ding, weil ich halt so viel Schiss hatte. Ich habe mir so, Digga, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was da bei mir im Kopf los war, weil ich gesagt, ich kann nicht spielen. Weil ich kann, da sind was weiß ich, viele Leute hinter mir, die versuchen, meinen Spot zu holen, weißt du, und dann machst du da dich so verrückt, dass ich dadurch, Alter, ich habe mir Tape teilweise angeguckt, ich so, boah, ich schaue echt nicht gut aus, aber ich habe halt da durchgefightet, Mann, mit, Alter, Schmerztabletten mir reingezogen, die Trainer wussten das schon von, aber nicht zu dem Extrem, ne, wie scheiße es mir eigentlich ging. Aber dann irgendwie.
Ja, weil man das auch nicht so, du willst dann nicht so durchsickern lassen und sowas, weil ansonsten, was auch passieren kann, ist, wenn du halt zu wehleidig klingst mit den Trainern, dann so, ziehen die vielleicht die Reißleine. Dann sagen, entweder die sagen, du bist soft, oder die ziehen die Reißleine, sagen, hey, wir können den nicht spielen lassen oder sowas, der kann nicht auf dem, der kann die Form jetzt nicht bringen, der muss sich ein bisschen hinsetzen. Aber ist dem Coach am Ende egal, du hast dann nicht gespielt, du bist draußen, jemand anderes kriegt die Chance.
Ja, und mir war da so. Also mir ging es mehr so, mein Label so, ich wollte nicht als der, boah, der Softe, Alter, weißt du, der will nicht spielen und so, der findet Ausreden. Das Label ich nicht so und dann halt krass durchgefightet. Das war einer der krassesten, so eine Injury selber ist ja Adversity, aber dann halt gleichzeitig noch dieses Mindset gleichzeitig, dass du dich selber, dass du dir da so, wie du sagst, Stein in den Weg legst, weil dein Mindset einfach echt nicht richtig ist.
Aber so ein großer Teil von dem Job in der NFL, finde ich aber auch, ist, also klar, viele Jungs können krass performen, wenn die auf 100% sind, also wenn die fit sind, sind die krass. Wo ich immer so ein bisschen meine Stärke gesehen habe, ich kann auch noch, wenn ich angeschlagen bin, sehr nah an meine 100% Leistung rankommen. Also ich habe viele, viele Spiele gespielt, wo vielleicht andere Jungs gesagt hätten, wo die anderen Jungs vielleicht zum Trainer gesagt hätten, hey, boom, Digga, geht nicht diese Woche oder sowas, ich muss mich hinsetzen. Wo ich dann gesagt habe, nee, Mann, ich ziehe jetzt durch und ich versuche einfach, obwohl ich jetzt vielleicht Schmerzen fühle, trotzdem meine Leistung auf demselben hohen Level abzurufen. Ja? Mhm, und ich finde, das ist immer so, wenn Leute, die das halt können, die haben in der NFL eine große Chance. Julian Edelman ist jemand, Digga, ich habe diesen Mann mit gebrochenen Rippen, gebrochenen Fingern und so weiter spielen sehen und du hättest es nicht gewusst.
Ehrlich?
Weißt du, ich meine, du hättest es nicht gewusst, wie er den Ball attackiert hat, wie er reingegangen ist in Kontakt, diese Geschichten. Mhm. Und das ist immer so.
Das ist ein großer Coaching Point. Weil die sagen, ab Woche 10 oder was, everyone is hurting.
Ja.
Jeder hat irgendwas, was nicht richtig ist. Ja. Aber es kommt halt darauf an, Alter, wer kann länger einfach weiter das richtig machen, weiter einfach da durchfighten. Also niemand fühlt sich gut mehr, Alter, am Ende der Saison. Es ist halt 70% so. Aber du musst halt trotzdem durch weiterfighten. So. Das ist einfach so.
Ich glaube, da kommt gerade das nächste Thema. Motivation versus Disziplin. Wie viel ist da noch Motivation bei dem, was wir gemacht haben?
Zero. Ich weiß, Motivation versus Disziplin ist auf jeden Fall so ein Riesenthema, weißt du, weil ich denke für mich, Motivation ist sehr temporär, also dass irgendwas passiert, da ist so ein Auslöser, so, boah, neues Jahr, das neue Jahr, meine Neujahrsvorsätze sind, boah, ich nehme 5 Kilo ab dieses Jahr, dann bist du sehr motiviert, aber dann auf einmal wird es hart, dann wird es schwer, andere Sachen kommen dazwischen. Dann, wie motiviert bist du dann so, weißt du?
Ja.
Und da kommt eben, wo dann Disziplin löst dann die Motivation ab. Es ist egal, wie du dich fühlst, ist egal, was für eine Zeit es ist, es ist egal, was die Umstände gerade sind, du musst es trotzdem machen. So. Und so, ich denke, so, das beschreibt so die NFL, so eine Saison auf jeden Fall. Hast du Bock zu trainieren? Nein. Hast du Bock, im Training Room deine Stretches und dein Prehab und Rehab und alles zu machen? Nein. Hast du Bock, Filmstudy zu machen? Nein, aber es ist die Disziplin. Dass du der Beste sein wirst, der beste Spieler, der du sein kannst, dass du Erfolg haben wirst am Sonntag, du musst es machen, du weißt du.
Ja, das ist die Arbeit, das ist was, du bist, was du tust.
Absolut.
Und nicht das, was du gerne getan hättest. Ja. Das heißt, wenn du entweder hast du den Lift gemacht oder hast den Lift nicht gemacht. Du entweder hast dich vorbereitet oder hast dich nicht vorbereitet. Yeah. So, am Ende des Tages ist es egal, was du gerne getan hättest. So, es zählt nur, was du wirklich gemacht hast. Und Motivation ist immer noch so ein bisschen so ein Ding in der Fitnesswelt, glaube ich. Leute sagen, oh ja, ich weiß nicht, ich bin gerade nicht so motiviert. Ich bin auch nicht motiviert immer. Ich habe auch aber ich komme da morgens, ich bin gehe um 6 Uhr dahin und dann auf dem Papier steht, was ich mache und dann mache ich das.
Ja.
Auch egal, wie ich da, meistens ist dieses nicht motiviert sein, zieht sich vielleicht bis zu die ersten 10 Minuten oder sowas vom Workout oder von was auch immer du, wovor du die Motivation gebraucht hast. Und dann ist zumindest bei mir so, wenn ich dann drin bin, dann mache ich mein Ding, dann bockt sich das auch so weiter, dann finde ich meine kleinen Spaßmomente in dem, was ich tue. Und danach bin ich froh, dass ich es getan habe. Ich bin so viel froher, dass ich es getan habe, als wenn ich es nicht getan habe und einfach gechillt habe. Diese Stunde, 2 Stunden mehr von Chillen sind nicht vergleichbar mit dem Mental Peace, den du bekommst, wenn du die Dinge tust, die du gesagt hast, dass du tun musst. Genau, ja, genau, so.
Ja. Ich war auch so ein Riesending für mich ist, ich habe zum Beispiel jeden Morgen Cold Plunge gemacht, ne? Hab's gehasst, Alter.
Boah, ja, hate it. Fuck that.
Ich habe so eine Regel, das heißt auf Englisch, I don't negotiate with myself. Weil, also ich verhandle nicht mit mir selber. Was heißt, Alter, in meinem Kopf, ich sag, Alter, hey, niemand weiß es, Alter, wenn du es heute skippst. So, weißt du, ey, was mal, egal. Ich so, nee, ich verhandle nicht mit mir selber, es muss gemacht werden. Das ist die Regel, Alter, die habe ich mir selber gesetzt. Rein in den Cold-Tab, 3 Minuten, Alter. Und auf einmal danach, boah, fühlt sich wie neu geboren, du fühlst dich so geil, weißt du?
Ja, ja.
So, weißt du, da, dass du danach, weißt du, danach fühlst du dich so viel besser. Weißt du, ich fühle mich lieber, weißt du, und dann, ich bin aber auch so einer, ich habe mich auf so einem Level, also ich habe so Disziplin-Level gesetzt, wo ich fühle mich schlecht, wenn ich es nicht mache.
Ja, was, immer. Weißt immer. Du? Immer. Ja. Ich fühle mich nie besser, wenn ich es nicht mache.
Genau.
Ich fühle mich so, das ist eine Illusion. So, du redest ja, oh, lass nicht machen, weil dann, weil das ist jetzt, du bist müde.
Ist auch die Motivation fehlt. So, ja, weißt du? Dann mach es. Das ist mal schlimmer was.
Exakt. Wenn du es nicht machst, das wird nur schlimmer. Das wird nur schlimmer.
Aber was ich auch gerne wissen würde für dich, okay, du hast auch eine sehr viele Höhen und Tiefen gehabt, auch mit deiner Reise nach Deutschland wieder kurzzeitig.
Oh shit, ja, ganz vergessen,
und
ja.
Du noch eher noch, obwohl du zu dem Zeit, du hattest eine Freundin und alles, aber wer war dein großes Supportsystem, was dir geholfen hat, Alter, einfach weiterzumachen? Oder kam das aus dir selber?
Ich hatte zwei verschiedene, glaube ich, oder immer drei. Meine Motivation hat sich immer geändert. Aber ein großes Ding am Anfang war halt eben irgendwie, dass ich es den Leuten beweisen will und sowas. Ja, so,
also, das war so, okay, aber das ist was, dann, was du in dir selber so.
Ja, yeah, genau. Aber das war so am Anfang. Es war am Anfang so. Dann, als ich nach Deutschland zurückgekommen bin, gab es bei mir auch gerade so familiär einen großen Clash. Und meine Mom und meine Schwestern waren effektiv in einem Spot, wo die hatten kein Spot zum Wohnen groß genug, die mussten umziehen, bam, es gab übel viele Veränderungen und ich habe mich da in der Verantwortung gesehen, ja, weil ich war vier Jahre weg in den USA, habe mein Ding gemacht, ja, habe auch in der Zeit mich höchstens mal, einmal im Monat habe ich mit meiner Mom geredet oder so, vielleicht alle 2 Wochen oder sowas und für mich war da eine Motivation, hey, ich kann hier was machen, was meinen Schwestern helfen wird, wo die dann in einer besseren Situation sind, wo die nicht so viel Adversity sehen müssen, wie vielleicht ich gesehen habe als Kind.
Ja.
Und das war ein großer Motivationsschub. Das sind ja so Motivationssachen, die dich antreiben. Was treibt dich an? Was ist dein Purpose-mäßig? Support System, also Leute, die in dich reinfüttern, die dir Energie geben, war bei mir auf jeden Fall, also meine Fiancé seit Tag 1 eigentlich, ja, also schon in der Tennessee-Zeit, wo bei mir die Fahne nicht irgendwie auf NFL stand oder sowas, war die einfach immer in meiner Corner.
Ja,
und
der ist krass,
Mann. Das hat, also jemand auf deiner Seite zu haben, wo du weißt, hey, der hat keine ulterior motives oder sowas, sondern der ist da wegen dir, ist riesig.
Ja. Weil das ist auch so, ganz kurz, da Einschub machen, meine Frau ja auch, Alter, ich kenne sie seit meinem Freshman Year, da war Football noch nicht mal auf dem Schirm, ich habe nicht wirklich gespielt, NFL war kein Thema und so, und da weißt du wirklich, hey, es geht um mich hier, es geht nicht um Football, um NFL, um irgendeinen Ruhm, Geld, was auch immer. Das war wirklich so, ey, das war bevor allem, weißt du. Und da weißt du eben, das ist real so.
Ja, es ist wichtig, dass du solche Leute auf deiner Seite hast, glaube ich, weil bei mir ist manchmal so, wenn ich in schwierige Zeiten komme, Adversity Face, dann bin ich schnell jemand, der sich isoliert, ja, weil ich damit selber fertig will, ich will dieses Problem selber lösen, ja, oder sehe mich da auf so einer Solo-Mission. Ich will nicht andere Leute mit meinen Problemen beschweren. Aber das ist auch was eigentlich eine Illusion ist, ja. Also andere, wir sind soziale Tiere, andere Leute, du brauchst andere Leute, ja. Und ich finde, wenn immer du dich isolierst, wird es eigentlich eher gefährlich für dich, ja, weil dann kannst du ganz schnell in komische Fahrwasser kommen. Du brauchst immer noch mal Leute, die dich am Boden halten. Und ich hatte immer auch Glück, dass ich Freunde habe, seit selber Freundeskreis, keine Ahnung, seit der 6. Klasse oder sowas, noch aus Deutschland, die mich auch eben immer wieder auf den Boden der Tatsachen zurückbringen konnten. Oder wenn ich mir gedacht habe, hey, es geht alles den Bach runter, ich bin komplett underwater, die das Ganze einordnen konnten, die sagen konnten, hey, Digga, schau mal, was du schon erreicht hast, Digga, vergiss nicht, das Ganze zu genießen, weißt du, man, vergiss nicht, die Gratitude zu haben, was du da überhaupt machst gerade.
Hundertprozentig, Mann. Diesen einen Punkt will ich noch kurz drauf eingehen, bevor wir ein bisschen auf Fanfragen eingehen, aber Lernen und Erkenntnisse, einfach so, was du an andere Spieler weitergeben könntest, Mann. Einfach da, wodurch du gegangen bist, ja. Und weißt schon, diese ganzen mentalen Höhen und Tiefen, Verletzungen und alles, wie wir haben ein bisschen drüber geredet, wie wir damit klargekommen sind, aber so wie können wir das an die nächste Generation weitergeben?
Ja, für mich ist, glaube ich, das Wichtigste, was ich immer sage, ist, hey, du musst es auf deine Art und Weise machen. Du musst es auf deine Art und Weise machen und du musst deiner Intuition folgen. So am Ende des Tages wäre es schlimmer, wenn ich jetzt so mich nur auf andere Leute verlasse und dann am Ende das Ganze nicht funktioniert, versus wenn ich gesagt habe, hey, nein, das war meine Entscheidung, ich wollte das so machen, ich habe mir das überlegt, so hat sich das richtig angefühlt für mich und dann lass mich erreichen damit, was ich damit erreichen kann.
Ja, ich denke auch, Alter, du sagst, das ist ein guter Punkt. Im Endeffekt, es startet mit dir, so weißt du. Ich denke, Mindset ist riesig. Einfach, wir haben darüber geredet, so es ist einfach, dass dein Mind ab und zu so Tricks an dir spielt und sagt so, ey, alles ist scheiße, aber du musst ab und zu einfach reflektieren, würde ich sagen, und einfach sehen, hey, schau mal, wie weit ich schon gekommen bin. Schau, was ich erreicht habe. Schau, wie viele Leute wahrscheinlich gerne in meinen Schuhen wären, so weißt du? Mhm. Und wenn du dir das einfach ab und zu mal vor Augen legst und dann das Ganze noch kombinierst, denke ich, mit einem guten Support-System, ich denke, das ist auch super wichtig. Wenn du dein Mindset richtig bekommst und die richtigen Leute um dich rum hast, ich denke, das ist ein gutes Erfolgsrezept, um alles rüberzukommen.
Ein bisschen, ich würde sagen, es ist so, die Leute denken immer, dass du das nur genießen kannst, wenn du oben auf der Spitze vom Berg bist. So, dass du nur die Aussicht oben genießen kannst, wenn du die Championship hast, etc. Aber du verbringst da oben, wenn du da hinkommst, verbringst du da viel weniger Zeit als mit allem anderen, mit dem Climb. Ja. Oben, genau. Das heißt, du musst die Liebe an dem Klettern finden. Du musst die Liebe an dem Struggle finden. So, hey, du musst deinen Spaß finden in diesen ganzen Momenten, in dem morgens früh aufstehen, in dem Workout machen, auf das du keinen Bock hast. Ja, finde Wege, wie das dir Bock macht. Das Einfachste ist da mit Leuten reden. Weißt du, ich meine, wenn du geteiltes Leid ist halbes Leid, Mann. Wenn du in dem Lift bist, auf den du keinen Bock hast, mach mal einen Joke mit jemand anderem. Auf einmal ist die Energie ganz anders. Auf einmal macht das Ganze Spaß. Ja, die Practices, diese langen Practices mittwochs, weißt du, ich meine, was das Ganze wert macht, ist zum einen der Erfolg, der sportliche Erfolg, und zum anderen einfach die Menschen, die Relationships, die Witze, die Jokes, die lustigen Momente. Und ich würde sagen, fokussiere dich darauf, fokussiere dich auf den Climb.
Hundertprozentig, Mann, dem kann ich nur zustimmen. Dann lass uns das Ganze fertig machen mit noch ein paar Fanfragen. Ich habe ein paar gute für diese Woche. Zuerst, Marv Karl fragt, das ist eine ganz coole Frage, Mann. Gehen Spieler realistisch in eine Saison und wissen, ob es gegebenenfalls eine schlechte Saison wird? Also weißt du, wenn du zum Beispiel jetzt vor ein paar Jahren, du bist die Browns, die 0-16 waren, gehst du in die Saison trotzdem mit den Expectations so, boah, wir sind krass, wir werden die Saison rasieren.
Sollen wir eine ehrliche Antwort geben oder sollen wir
die NFL? Warte mal, ich überleg mal. Ich war schon in schlechten Teams, ja. Fuck, Alter. Das Ding ist, also fang du mal an.
Ich kann dir sagen, also ich bin der Falsche da, weil ich bin schon immer mein ganzes Leben jemand gewesen, so wer auch immer in meiner Mannschaft ist, ist der Allerbeste. So habe ich immer agiert. Es war mir auch egal, was die Stats sagen, es war mir egal, was die Analyse sagten. So. Aber ich kann dir sagen, von anderen, gerade Vets, die viele Mannschaften gesehen haben und sowas, die viel rumgekommen sind, die auch in erfolgreichen Mannschaften waren, ja, die kennen. Also die können dir normalerweise relativ sagen, hey, es wird was dieses Jahr, wird nichts dieses Jahr. Ja. Und meistens haben die dann am Ende recht behalten.
Ja, ja. Ich denke auch.
Also, du kannst immer noch zusammenfinden als Mannschaft und was finden. Wenn es zündet, es kann immer noch zünden. Ja? Mhm. Das heißt, ich will gar nicht denen sagen, dass die immer recht haben, aber ich kann dir sagen, dass auf jeden Fall einige Spieler in der NFL halt in die Season gehen und sich so ihre Mannschaft anschauen und sagen so, okay, ja, so wird vielleicht oberes, mittleres Feld oder oh, Digga, wird gar nichts dieses Jahr.
Ja, also ich auch persönlich, ich habe natürlich immer gehofft, so ey, Alter, ich hasse es zu verlieren, so weißt du. Dann musst du einfach, du musst das Mindset haben, dass du gewinnen willst und dass du gewinnen
willst. Zumindest wir. Also ich weiß, ich könnte nie in eine Season gehen und denken so, nee, dieses Jahr wird nichts.
Kacke, weißt du. Ja, weil dann wird das auch, das reflektiert dann wahrscheinlich auch in deiner eigenen Performance, wenn du so oder so schon mit dem falschen Mindset reingehst. Ja. Aber ich, zum Beispiel letztes Jahr, einer von meinen guten Freunden, der ist Coach bei den Packers. Und wir haben in der Offseason miteinander geredet. Ich so, wie schaut's denn aus? Weil Packers hatten ja kompletten Umbau letztes Jahr. Und ich so, nicht so nice wahrscheinlich. Boom, aber schau, was die gemacht haben, Alter.
Playoffs, ja.
Weißt du, du weißt nie. Weil ja. Jordan Love, Alter, wer hätte es erwartet? Auf einmal dreht der Typ durch, so, weißt du. Und das ist halt das Ding, so, du musst einfach an dich selber glauben und normalerweise glauben Teams intern an sich selber. Wahrscheinlich die außerhalb, die ganzen News sagen dir wahrscheinlich, du bist kacke, aber ich denke, intern musst du an dich selber glauben.
Also zumindest solltest du Anfang vom Trainingslager sollte der Glauben noch hoch sein. Yeah, Anfang von der Season sollte der Glauben da sein.
Wenn du 0 und 8 bist irgendwann mal, dann
ist es. Okay, aber was du halt auch siehst, was passiert ist, Leute sehen halt Patterns. Leute, du hattest letztes Jahr eine schlechte Season und so und dann siehst du, okay, haben wir was verändert zu letztem Jahr oder sind wir...
Genau.
Machen wir dasselbe nochmal. Ja. Aha, wir machen dasselbe nochmal. Weiß nicht.
Okay, at Hofo34 fragt, wie wurdet ihr bei Verletzungen von eurem Team unterstützt? Willst du das anfangen oder ich?
Fang du an.
Ich denke, das ist unterschiedlich von Team zu Team. Cowboys, wie gesagt, waren nicht so cool. Ich habe mich da nicht wirklich Teil vom Team gefühlt. Die haben mich nicht wirklich integriert. So der Training-Staff, was so die medizinische Abteilung vom Team ist, die waren alle cool, gut mit denen verstanden. Die haben auch einen guten Job gemacht mit meiner Rehab. Aber du hast so ein bisschen den Anhang zum Team verloren. Bei den Niners, wo ich verletzt war, war ich echt cool. Ich war immer noch in den ganzen Meetings, mein Coach, Position Coach, mein Special Teams Coordinator, immer gecheckt, getextet oder zu mir gekommen, so einfach gecheckt, wie es mir geht und wie die Verletzung kommt. Also die haben wirklich Interesse noch gezeigt so an mir. Das war auf jeden Fall eine bessere Erfahrung. Also die machen einen guten Job mit der Rehab. Ich denke, da sind verschiedene Teams, machen einen besseren Job, wie sie dich wieder rein integrieren. So.
Ich denke, du kannst ein bisschen das Ganze ablesen, wenn du dir die NFLPA Team Grades mal anschaust, Hofo34, weil die NFLPA tut uns Spieler mittlerweile am Ende der Season befragen zu den ganzen Themen. Und je nachdem, was wir da für Antworten geben, kriegen diese Spieler, diese Teams mittlerweile Noten. Das heißt, du kannst dir von deinem Lieblingsteam einmal anschauen, wie da die Trainer so sind. Also die Athletic Trainer ist das Personal, das für die Reha und Verletzungsversorgung und sowas zuständig ist. Du kannst da nachlesen, wie die von den Spielern so eingestuft werden. Weil ich muss auf jeden Fall dazu sagen, diese Versorgung in der NFL ist von Mannschaft zu Mannschaft komplett unterschiedlich. Also manche Franchises investieren da extrem viel Geld, manche weniger. Manche investieren viel in die Nutrition und wenig in die Athletic Trainer Reha-Seite. Manche haben eine sehr starke Reha-Seite und dafür eine schlechte Strength and Conditioning-Seite. Das heißt, es hängt immer von Franchise zu Franchise ab. Allgemein Basics hat die Mannschaft immer sozusagen zwei Möglichkeiten, wenn du dich verletzt. Du gehst halt entweder auf IR, Injured Reserve, das heißt, dann wirst du weiter bezahlt und du bist weiter Teil der Mannschaft vertraglich und machst deine Reha dann meistens mit der Mannschaft. Oder die geben dir sozusagen eine Abfindung und versuchen dich sozusagen loszuwerden. Also die tun sozusagen den Vertrag abbezahlen und senden dich dann raus in die freie Welt. So, hängt immer davon ab. Also wurde bis jetzt von den Mannschaften, wo ich war, mit meinen Verletzungen, kann ich sagen, solide unterstützt. Gerade in New England, die Verletzung, die ich hatte, war schon echt eine große. Und da waren viele Leute in dem Athletic Training Staff, ja, die da viel geholfen haben. Also es ist ja nicht nur so, du musst ja überlegen, du verbringst ja so viel Zeit dann mit diesen Athletic Trainern, wenn du verletzt bist. Es sind dann 6, 8 Monate, wo du die Leute praktisch jeden Tag für 2, 3 Stunden oder sowas siehst. Und ja, also das war auf jeden Fall bis jetzt bei mir immer sehr, sehr solide.
Cool. Dann sage ich, wir haben noch Zeit für eine. At Mr. Hober. Okay. Ist es mal passiert, dass im Training und der Vorbereitung alles perfekt lief, aber im Game lief es dann trotzdem nicht wirklich?
Oh.
Ja, gut, sehr, finde ich, gute Frage. Ich hatte einen Coach und seine Devise war immer Practice, like practicing right und alles, das gibt dir eine Chance. Das gibt dir die beste Chance, erfolgreich zu sein, aber keine Garantie. Mm. Weißt du? Und im Training ist natürlich auch so, du simulierst ja diese Situation nur. Es kann, weil das sind dann, wenn die Live Bullets fliegen, also wenn dann wirklich um die Sache geht im echten Game, ist es alles doch noch ein bisschen anders. Also ist auf jeden Fall passiert. Ich denke, ich bin in Games reingegangen, wo, und das ist beide Seiten passiert. Ich bin in Games reingegangen, wo ich mich echt gut gefühlt habe. Ich habe gesagt, ey, ich habe mich krass vorbereitet, ich habe krass Filmstudy gemacht. Und dann auf einmal haben sie mir entweder was anderes gezeigt oder meine Technik war nicht richtig. Aber ich habe auch Games gehabt, wo ich mich nicht so gut gefühlt habe, wo ich reingegangen bin. Auf einmal durchgedreht. So.
Es geht immer in beide Richtungen. Bei uns wurde immer gepredigt, Practice, Execution becomes Game Reality. Also das ist der Patriot Way. Was du im Practice machst, wird Game Reality. Und das wird, fand ich immer, teilweise wurde es sogar zu sehr geemphasized. Also dann lief im Practice was nicht gut. Und dann war das immer ein Riesenproblem, weil, oh, dann kann das im Spiel auch nicht gut sein. So. Und das ist ja nicht ganz so. Also ich hatte es auch beides erlebt. Ich hatte schon Spiele, wo ich mich übertrieben vorbereitet habe. Aber da lief es einfach trotzdem nicht. Und andere Spiele, wo die Trainingswoche schwer war, Vorbereitung war schwer, keine Ahnung, lief alles nicht so wie geplant. Mhm. Und dann auf einmal, Digga, fühlt sich das an, wie wenn du mit dem Messer durch Butter schneidest, ja.
Genau.
Also es geht immer in beide Richtungen. Du gibst dir halt die höchste Wahrscheinlichkeit, dass du ein gutes Resultat hast, indem du deine Vorbereitung und dein Training richtig machst. Und was von da passiert, ist dann aber einfach, das ist Football. Darum lieben wir diesen Sport, weil es eben am Sonntag immer noch entscheidet, was auf dem Spielfeld einfach passiert und nicht, was wir von Montag bis Samstag gemacht haben.
Hundertprozentig, Mann. Was ein Schlusswort, Mann. Ja, guck mal, lass die Leute wissen, was geht. Ey, ich habe Fragen bekommen, wo wir zu sehen sind. Es gibt uns auf Spotify und auf Apple Podcast.
Genau, Spotify, Apple Podcast.
Moderation, Jakob Johnson.
Danke fürs Einschalten wieder. War eine super Folge. Ich hoffe, ist was dabei für euch, was euch ein bisschen Energie gibt für den Weg diese Woche. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Peace.
Bis zum Mal. Hau rein.